Ich habe uns heute einen recht bekannten Text aus dem Römerbrief mitgebracht, und zwar Römer 8, die Verse 26 bis 28. Ich halle ein bisschen oder täuscht es? Täuscht? Also Römer 8, 26 bis 28, da heißt: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich denke, gerade der letzte Vers, der Vers 28, der ist wahrscheinlich den meisten recht bekannt. Und ich lade euch ein, dass wir uns heute über diesen Vers ein bisschen genauer Gedanken machen. Aber zunächst möchte ich einen kleinen Sprung machen und möchte euch von einem Buch erzählen, das mich so in den letzten Wochen näher beschäftigt hat. Ein Buch, das uns jemand sogar aus der Gemeinde geschenkt hat. Es heißt Unterwegs mit Bonhoeffer. Stationen auf dem Weg der Nachfolge von einem Autor namens Martin Schramm. Unterwegs mit Bonhoeffer. Ich denke, Dietrich Bonhoeffer dürfte für die meisten von uns ein Begriff sein. Es war ein deutscher Theologe um die Zeit des Nationalsozialismus. Und dieser Autor, der Martin Schramm, der hat sich wirklich buchstäblich auf den Weg gemacht und hat verschiedene wichtige Stationen im Leben von Dietrich Bonhoeffer, hat den nachgespürt, ist da wirklich hingereist und hat so versucht, dem Theologen Dietrich Bonhoeffer dann ein bisschen auf die Spur zu kommen. Das beginnt so in der Kindheit und Jugend von Bonhoeffer, wo der Autor dann so die Bedeutung von Herkunft, von Familie erspürt, hat sich dann auch auf den Weg gemacht, die Studienaufenthalte zu besuchen. Der Dietrich Bonhoeffer hat in Rom und in New York studiert. Und eine ganz wichtige Station war eine kleine Nordseeinsel, eine dänische Nordseeinsel, Fanö. Da steigt so das Buch auch ein. Und zwar hat in Fanö 1934 eine bedeutende ökumenische Konferenz stattgefunden. Und da hat der Dietrich Bonhoeffer aktiv mitgearbeitet. Das war so die Zeit des beginnenden Nationalsozialismus. Und der Dietrich Bonhoeffer, der war Mitglied der Bekennenden Kirche. Und das war so eine Zeit und auch eine Konferenz, wo so dieses Ringen um Gottes Willen ganz arg im Mittelpunkt stand. So zu erfragen, ja, was will denn Gott jetzt von uns in einer Zeit, wo der Nationalsozialismus immer stärker wird? Was erwartet Gott von mir? Was erwartet Gott von uns auch als Kirche? Und da hat Dietrich Bonhoeffer leidenschaftlich versucht, mit vielen Gesprächen und zusammen mit den anderen Konferenzteilnehmern auf Gottes Wort zu hören und zu erspüren, was ist denn jetzt Gottes Weg für mich und für uns? Die nächsten Stationen waren dann Zingst und Finkenwalde. Das ist beide so im Nordosten Deutschlands gelegen. Und da hat dann Dietrich Bonhoeffer angefangen mit der Ausbildung von Pastoren für die Bekennende Kirche. Das war so ein Predigerseminar. Und da hat er versucht, diese Vorstellung vom gemeinsamen Leben in die Praxis umzusetzen. Das gemeinsame Leben ist ja auch ein ganz bekanntes Buch von ihm. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit und die hat aber dann ein Ende gefunden, als die Nationalsozialisten dieses Predigerseminar geschlossen haben. Und dann kehrt Dietrich Bonhoeffer so aus dieser ländlichen Beschaulichkeit, dieser intensiven Gemeinschaft auch mit anderen Christen zurück nach Berlin. Er zieht dort in sein Elternhaus ein und das war im Jahr 1940. Und da entscheidet er sich ganz bewusst dafür, getragen im Glauben, dass er sich einmischen möchte in die Gesellschaft. dass er aktiv für andere leben möchte. Und er hat sich dann auch der Widerstandsbewegung angeschlossen und hat wirklich versucht, aktiv auch gegen den Nationalsozialismus zu wirken. Mich haben zwei Sätze von Dietrich Bonhoeffer da sehr beeindruckt. Ein Satz, das war ein Zettel auf seinem Schreibtisch, da stand drauf, für die Welt da sein. Für die Welt da sein. Und der zweite prägende Satz von ihm war, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Unser Christsein wird nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Und das hat er versucht umzusetzen, solange es möglich war. Und 1943 wurde dem dann ein Ende gesetzt und er wird verhaftet und eingesperrt, kommt in verschiedene Gefängnisse. Und 1945 kommt er zunächst nach Buchenwald und dann nach Flossenbürg. Und ganz kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, da wird ihn in einem ganz schnellen Scheinprozess, wird er da zum Tode verurteilt und hingerichtet. Also nur wenige Wochen, nur wenige Tage vor dem Ende des nationalsozialistischen Regimes und des Zweiten Weltkriegs. Das war ein kleiner Ausflug, ein kleiner Exkurs zu Dietrich Bonhoeffer. Es lohnt sich wirklich, sich mit seinem Leben ein bisschen näher zu beschäftigen. Ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus. Jemanden, der beides gesehen hat. Die Notwendigkeit vom Beten, aber auch die Notwendigkeit vom Aktivwerden, vom Tun des Gerechten. Jemand, der mutig Widerstand geleistet hat gegen ein teuflisches Regime. Und der dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Jetzt mache ich wieder den Sprung zu unserem Predigttext und frage mal ganz ketzerisch, ganz mutig, wie verträgt sich denn diese Geschichte von Dietrich Bonhoeffer mit unserem Predigttext? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was heißt das, zum Besten dienen? Ich frage mal ganz provokativ, war das das Beste für Dietrich Bonhoeffer, dass er nur ein paar Tage vor Kriegsende in einem Konzentrationslager umgebracht wurde? Manche Leute, manche Christen verstehen diesen Vers 28 ungefähr so. Naja, ein Christ kann darauf vertrauen, dass es so, egal wie es im Leben gerade läuft, dass es da schon so am besten ist. Alles hat irgendwo seinen tieferen Sinn von Gott her. Die Dinge sind doch gar nicht so schlecht, auch wenn sie manchmal so aussehen. Gott hat sich bestimmt was dabei gedacht und wenn wir es in diesem Leben nicht erfahren, in der Ewigkeit erfahren wir es dann bestimmt. Ihr Lieben, ich finde dieses Denken gefährlich. So zu denken, was heißt es denn dann für unsere konkreten Lebenssituationen? Was heißt es dann für den Tod eines nahen Angehörigen? Für ein unvorstellbares Unglück? Eine furchtbare Krankheit? Hat Gott sich dabei was gedacht? Heißt es für die Mutter, die ihr Kind begraben muss, dass sie glauben soll, das wird schon aus irgendeinem Grund das Beste sein, dass ihr Kind jetzt tot ist? Ist es wirklich das, was die Bibel meint, wenn da steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Nein, ich glaube, das ist nicht so. Ich denke, dass so zu reden eher grausam ist. Und ich finde es auch nirgends in der Bibel, dass wir so denken sollen. Auch nicht in unserem Bibelvers, der so oft da leider dafür herhalten muss. Glaub nur, dann wird alles schon seinen Sinn haben. Ich frage mich, was bedeutet denn das wirklich? Es wird alles zum Besten dienen. Was ist denn das Beste? Vielleicht hilft uns eine andere Bibelübersetzung da ein bisschen weiter. Die Gute Nachricht, die übersetzt diesen Vers: Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Das Beste im Leben ist das Heil. Aber das ist auch so ein Wort, was man erklären muss. Das Heil, von dem die Bibel spricht, das besteht darin, dass es zu einer tiefen Liebesbeziehung zwischen Gott und dem Menschen kommt. Heil ist ein Beziehungsbegriff. Gott und ich, wir haben eine heile Beziehung bis in alle Ewigkeit. Und darum geht's auch in allen Geschichten der Bibel. Wenn man anfängt, Paradies, wo die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen noch heil war und dann zerbrochen ist. Über diese vielen Versuche durch Gesetze und Opfer, diese Beziehung wieder heil werden zu lassen. Bis hin zu Jesus, der dann am Kreuz starb, damit Gott und Mensch wieder versöhnt werden. Und schließlich hin zu den letzten Zeiten in der Bibel, die Offenbarung, wo beschrieben wird, dass der Mensch mit Gott wieder in Ewigkeit in einer heilen, in einer herrlichen Beziehung leben wird. Das Heil besteht in der Beziehung, in der Liebesbeziehung zu Gott. Und ich denke, genau darum geht's in Römer 8, 28. Und ich würde den Vers fast so übersetzen wollen: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge dazu dienen, dass ihre Liebe zu Gott noch tiefer wird. Es geht nicht darum, dass alles, wie so passiert, schon am besten ist. Ich denke, es geht auch nicht darum, dass alles Leid irgendeinen Sinn haben muss. Wir leben in einer gefallenen Welt. Sondern es geht darum, dass jemand, der Gott liebt, dass der auch durch negative, durch schlimme, durch furchtbare Ereignisse noch enger in die Beziehung zu Jesus getrieben werden kann. Und genau das macht Paulus auch in diesem Römer, im 8. Kapitel, auf vielfältige Weise deutlich. Lest es doch mal in Ruhe durch, dieses ganze Kapitel. Da geht's um Leid. Da geht's um ganz viel Leid. Paulus spricht von den Leiden dieser Zeit. Er spricht davon, dass die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt und leidet. Und das gilt für jeden Menschen. Jeder ist irgendwo am Seufzen und Stöhnen und Leiden und voll von Ängsten. Auch wir Christen. Denn wir wissen, Vers 22, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Paulus sagt eben nicht so oberflächlich: Naja, macht euch nichts draus, das wird schon alles seinen Sinn haben. Ich denke, das ist eher Philosophie oder blinde Schicksalsergebenheit, Schicksalsdenken. Aber es ist nicht die Sicht der Bibel. Der Paulus sagt: Die Schöpfung seufzt, die Menschen seufzen. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist seufzt mit uns. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir können eigentlich gar nicht genug heulen und stöhnen und klagen bei dem Leid, das wir in dieser Welt erleben. Und deswegen vertritt uns der Heilige Geist, vertritt uns Gott selber mit unaussprechlichem Seufzen. Gott steht nicht irgendwo drüber über unserem Leid und sagt: Na ja, das hat schon seinen Sinn, glaub nur. Nein, Gott ist ein naher Gott. Gott ist bei uns. Gott weint mit uns. Gott ist da in unserer Not. Er ist der liebende Vater, der uns in den Arm nimmt in unserer Trauer, in unserem Schmerz. Und nur weil wir wissen, dass Gott so ist, können wir diesen Satz überhaupt verstehen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. dass alle Dinge dazu dienen müssen, dass ihre Liebe zu Gott noch tiefer wird. Leid bleibt Leid, über das wir seufzen und heulen können. Und sogar Gott seufzt und weint mit uns. Aber alles Leid, so weh es auch tut, schließt den Christen nur noch enger mit Jesus zusammen. Und das gilt wirklich für alle Dinge. Wenn der Ehepartner oder ein guter Freund stirbt, dann ist es gewiss nicht das Beste, was uns passieren kann. Sowas tut unheimlich weh und wir leiden darunter. Aber wir brauchen deshalb nicht an Gott irre zu werden, sondern wir dürfen uns umso mehr festhalten an ihm. Wenn Menschen wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten, wenn es Konflikte gibt in unseren Familien mit den Kindern, wenn Beziehungen zerbrechen oder brutale Krankheiten in unser Leben einbrechen, dann braucht niemand zu sagen, es wird schon alles gut so sein, glaub nur. Nein, ich denke, gerade das Christentum hat eine Haltung in diese Welt gebracht, die das Leid nicht mehr einfach nur hinnimmt. Wir haben da auch Jesus dafür als Vorbild. Als Jesus die Kranken gesehen hat, die Blinden, die Gelähmten, was hat er denn gemacht? Er hat nicht gesagt, glaub nur, das passt schon. Irgendwann wirst du sehen, dass alles gut ist. Nein, er hat aktiv dagegen gehalten. Er hat gesund gemacht, er hat geholfen, er war da. Er hat sich gegen das Leid gestemmt. Und das ist auch das, was wir Christen eigentlich tun sollten, was unsere Aufgabe ist, anderen im Leid beizustehen und zu helfen. Genau das hat auch Dietrich Bonhoeffer gemacht. Da hat er sich bewusst dafür entschieden, für die Welt da sein. Beten, ja, den Draht zu Gott halten, aber dann auch das Gerechte tun. Es ist auch klar, dass diese Hilfe bruchstückhaft bleibt und dass wir vieles Leid einfach hinnehmen müssen und nicht ändern können. Aber ich glaube auch, dass Leitsituationen so verarbeitet werden können, dass die Beziehung zu Jesus dadurch vertieft wird. Dass die Liebe zu Gott im Leid und durch das Leid hindurch wachsen kann. Und das ist das Beste. Das ist das Heil, diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und das gilt wirklich für alle Dinge. Der Paulus sagt ein paar Verse später, kann man sich irgendein Leid vorstellen, das uns von Jesus wegtreiben kann? Und da hat er dann einiges erlebt schon, etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben. Oder sogar die Hinrichtung. Christsein ist keine Lebensversicherung. Uns kann genauso viel Leid treffen wie jedem anderen Menschen auch. Bis hin zum Tod. Die entscheidende Frage, denke ich, für uns ist aber, gibt es irgendeine Leitsituation im Leben, die ich mir vorstellen kann, in der ich mich nicht umso fester an Jesus klammern könnte. Und der Paulus sagt, selbst wenn ich zur Hinrichtung geführt werden würde, das könnte meiner Liebe zu Jesus nicht schaden. Ganz im Gegenteil, ich würde mich nur noch fester an ihn klammern. An wen denn sonst? Eine kleine Voraussetzung oder Bedingung gibt es aber noch in unserem Text. Denn das Ganze gilt ja nur denen, die Gott lieben. Das ist die entscheidende Frage im Leben. Liebst du Gott? Liebst du Gott? Zwei Menschen können das Gleiche erleben, können auch das gleiche Leid erleben. Der eine wächst daran in seiner Liebe zu Gott und der andere reibt sich vielleicht auf, wird irre an Gott, versteht ihn nicht mehr, entfremdet sich von ihm. ich wage mal zu behaupten, das Entscheidende im Leben ist wahrscheinlich gar nicht das, was wir so alles erleben, an guten, an schlechten Dingen. Das Entscheidende im Leben ist, ob wir unser Leben in der Liebe zu Gott führen, ob wir eine Liebesbeziehung zu Jesus haben. Man könnte fast ganz platt sagen, das Leben ist, wie es ist. Shit happens manchmal, das ist so. Wir verstehen es nicht immer. Das Leben ist, wie es ist. Aber wenn du Gott liebst, dann hast du die Möglichkeit, anders damit umzugehen. Darum geht's, in dieser Liebe zu Gott immer mehr hineinzuwachsen, sodass wir zu Gott aber lieber Vater sagen können, wie es der Paulus ein paar Verse vorher macht. Und dann ist es ganz klar, wieso einem alle Dinge zum Besten dienen. Wenn das Beste die enge Beziehung zu Jesus ist, die Liebesbeziehung zu Jesus, dann wird jemand, der Jesus liebt, auch durch äußere Bedrängnisse doch dazu nur getrieben, sich noch enger an ihm festzumachen, noch enger Jesus zu suchen, zu ihm zu kommen. Und das ist, wie gesagt, das Beste, was einem passieren kann. Ich denke, so oder so ähnlich hat es auch Dietrich Bonhoeffer erlebt. Und so konnte er dann auch zuversichtlich und mit einer ganz erstaunlichen äußeren Gelassenheit seiner Hinrichtung entgegengehen. Der Paulus, der beendet dieses Kapitel Römer 8, diesen Abschnitt mit den Worten: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Wenn das kein Grund ist zum Durchschnaufen, kein Grund zur Zuversicht und zur Gelassenheit und auch zur Dankbarkeit. Wir sind und wir bleiben in Gottes Hand. Das eine wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Schenke Gott, dass wir das alle erfahren dürfen. Amen.